Nach einer, ja, groben Fahrzeit von ungefähr 2 Stunden bin ich dann endlich da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich irgendwo nur in noch NRW, aber auch schon fast wieder Niedersachsen. Wir sind so am äußersten Zipfel des Bundeslandes NRW angekommen und am Straßenrand der Bundesstraße tut sich plötzlich eine Auffahrt auf. Und diese Auffahrt, die ist links und rechts verziert mit Backsteingebäuden. Eine große, alte, schon fast ehrwürdige, würde ich fast sagen, Backsteinhalle ergibt sich mit schönen großen Glasfenstern, mit Metallrahmen. Eine Backsteinmauer mit Eisenzäunen ist davor und es geht so leicht nach oben und dann fährt man plötzlich dran vorbei, nämlich am Potzpark. Denn dort bin ich extra für diese Folge hingefahren. Erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Wenn du jetzt dich gerade fragst, so, hä, was ist denn? Was macht der überhaupt, der Typ? Kann ich dir ganz genau sagen, schau doch einfach mal auf meiner neuen Webseite vorbei, www.stefanburian.com. Dort findest du alle weiteren Informationen über meine Dienstleistungen. Im Kern mache ich eigentlich Beratung für Freizeitattraktionen, wie schon gerade gesagt, aller Art und Größe. Ist also egal, ob du ein FEC bist, ein Indoor-Spielplatz, ganz klassisch, bist du ein Freizeitpark, ein Escape Room oder du hast irgendwas mit dieser Branche zu tun und du überlegst dir gerade, Mensch, ich würde gerne mal meine Prozesse genauer hinterleuchten, denn irgendwie könnte das, glaube ich, ein bisschen besser laufen und du hast noch keine Ahnung wie. Und bei der Analyse und bei der Implementierung solcher neuen Prozesse wäre ich zum Beispiel ein Ansprechpartner. Und wenn diese Prozesse auch beinhalten, dein Personal neu zu schulen oder generell mal eine Service-Schulung mitzugeben, weil du denkst, das wäre jetzt genau das Richtige und natürlich als Verkaufsgenie, wie ich bin, Zwinker, Zwinker, würde ich natürlich sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sowas von einer externen Seite zu machen. Ich biete auch Personalschulungen und Mitarbeiterschulungen für Leute an, die in Guest-Facing-Roles unterwegs sind. Das heißt also, hast du Personal, was an Achterbahnen oder Freizeitattraktionen, an Fahrgeschäften arbeitet, im F&B-Bereich, im Retail oder im Guest-Service. Genau an diesen Rollen ist mein Training sehr sinnvoll und dieses Training habe ich auch schon in verschiedenen Parks abgehalten und habe bis jetzt auch nur positive Rückmeldungen dazu bekommen. Mein Ansatz ist, gute HR und super Operations ergeben eine tolle Guest Experience und das ist im Endeffekt das, was wir wollen und mein Ziel ist es, so viel Zeit wie möglich in Prozessen freizuräumen, damit unser Personal mit den Gästen eine schöne Zeit verbringen kann, denn nur so kriegen wir halt auch unsere Experience am Leben und am Leben gehalten, denn der Unterschied ist immer das Personal. So. Das war jetzt der kleine Werbeblock. Warum bin ich im Potzpark? Ich bin im Potzpark, weil ich, da war ich das letzte Mal da. Ich glaube 2005 oder 2006 irgendwie. Jetzt ist schon unglaublich lange her. Ein Park, der für mich natürlich ein bisschen Strecke hat, aus dem Ruhrgebiet heraus, aber jetzt nicht unbedingt unerreichbar ist. Aber irgendwie, man kennt den Park, man weiß, was sie tun. Die haben einen sehr besonderen Humor. Und der Park war auch irgendwie ganz nett, aber das ist jetzt kein Park, wo man häufiger hinfährt. Vielleicht sollte man das ändern, denn das, was ich heute hier in dieser Folge zeige und was ich auch dann nach dem Rundgang, nach dem Interview dann so erlebt und gesehen habe, das ist fantastisch. Der Park ist in einem absolut fantastischen Zustand, er ist top gepflegt, die Attraktionen sind top gepflegt, man investiert ganz viel in Thematisierung gerade mit dem neuen Steinzeitbereich. Es ist wirklich fantastisch, was gerade im Park passiert und vor allen Dingen, warum ich eigentlich in den Park gefahren bin, ist, es passiert nämlich eine Sache, die jetzt gerade in der Branche halt viel passiert, nämlich die alte Generation tritt langsam in den Hintergrund und die neue Generation, die tritt jetzt langsam ins Rampenlicht. Zuletzt hatten wir das ja hier im Interview mit der Pia Hennes aus dem Klottipark aus dem Süden an der Mosel, also in Süden jetzt mal in Anführungszeichen. Ist das schon Süden? Es ist Süden. Von mir aus ist das Süden. Vom Ruhrgebiet aus ist das der Süden. Und im Norden, also jetzt in Minden, es ist so, dass in der Familie Pott jetzt auch die jüngere Generation mit in der Geschäftsführung sitzt, in der Geschäftsleitung sitzt, nämlich der Patrick Pott. Das ist der Sohn des aktuellen Geschäftsführers und Inhabers Heinrich Pott. Der tritt jetzt auch mit ins ja, Tagesgeschäft ein. Und das, was er erzählt, ist super spannend, super interessant. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, bleibt dran. Das ist ein super schönes Interview mit ein paar tollen Insights, denn ich finde gerade, auch das habe ich ja schon in vielen verschiedenen Interviews oder auch Solo-Folgen schon hervorgehoben. Es ist gerade super wichtig, dass wir diese Transformation von alter Generation zu neuer Generation hinbekommen. Denn natürlich ist das, was wir in gerade familiengeführten Parks heute haben, schwierig zu managen, wenn wir nicht digital werden. Aber das werdet ihr auch gleich hören. Digitalisierung des Digitalisierungswegens ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber es kommt darauf an, was für einen Sinn und Zweck, was das für eine Verwendung nachher hat, was wir gerade tun. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das, was die alte Generation gemacht hat, schlecht ist, ganz im Gegenteil, denn das ist all das, was zu der Zeit natürlich richtig gewesen ist. Wir müssen aber trotzdem schauen, dass wir mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit auch. Das ist ein ganz blöder Spruch, der, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal gefallen ist. Wir müssen uns aber natürlich den neuen Gegebenheiten anpassen. Das betrifft auch das Thema Effizienz, das Thema Warenwirtschaft oder auch nur so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Stolperkante an einer ja, Kühleinheit, die wir irgendwo im F&B-Bereich haben. Das sind Dinge, die wirken so lapidar, aber haben unglaublich große Auswirkungen. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Patrick Pott aus dem Pottspark in Minden. Auch direkt mal fragen, Patrick. Patrick oder Patrick?
Patrick.
Patrick, okay. Ja. So, das wäre jetzt nicht die erste Frage gewesen, aber gut, dass wir das geklärt haben direkt zu Anfang. Wo befinden wir uns hier eigentlich? Weil nebenan auf der anderen Straßenseite ist der Park, aber das wirkt ja jetzt alles hier eher wie so ein Gewerbe oder Industrie. Was sind das für Häuser hier?
Also wir befinden uns hier auf einem Gelände einer ehemaligen Eisenerzzeche, was mein Großvater damals in den 60er Jahren gekauft hat. Und wir sitzen hier in unserer Verwaltung, in einem Besprechungsraum. Und die Verwaltung wurde damals schon zu Zechenzeiten genutzt. Und wir haben dieses Gebäude eben weiter benutzt für unsere Büroräume. Oben sind ein paar Wohnungen drin und haben jetzt eben das damalige Konferenzzimmer ein bisschen umgebaut, eine Trockenbauwand eingezogen, sodass wir jetzt hier auf ungefähr 2/3 der Größe jetzt einen Besprechungsraum für bis zu 20, 25 Personen eben haben, den wir jetzt heute nutzen.
Das erklärt auch, warum es da so eine alte Anmeldung gibt da im Vorraum, ne? Mit diesem Loch in der Glasscheibe und alles. Das wirkt schon so irgendwie, ja, also nach Zeche hätte ich jetzt nicht gedacht, aber irgendwie so Industrie, aber diese ganzen Backsteingebäude, gut, das macht dann ja irgendwie Sinn. Da fühle ich mich ja fast schon wieder heimisch, muss ich sagen. Aber da sind wir ja schon vielleicht direkt beim Thema. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Geschichte des Parks, weil ich glaube, jeder kennt den Pottspark da draußen, aber ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wo kommt ihr her, wie ist das hier eigentlich entstanden, warum gibt's euch?
Ja, das ist ja eine spannende Geschichte. Also den Pottspark gibt's seit 1969, ist damals von meinem Großvater gegründet worden. Die Wurzeln unserer Firmengeschichte liegen aber noch weiter zurück. Die Firma Pott gibt es seit ungefähr 100 Jahren, damals durch meinen Urgroßvater gegründet, als Einzelunternehmer, der in ganz vielen verschiedenen Bereichen aktiv war und unter anderem auch im Straßenbau Steinbrüch betrieb, hier in Luttern. Und der hat damals in den 60er Jahren zusammen mit seinem Sohn, meinem Opa, nach einem neuen Firmensitz gesucht und ist dann hier an der Beckkirchener Straße 99 fündig geworden mit einem Gelände einer ehemaligen Eisenerzzeche, die damals mit Grundwasser vollgelaufen ist und so nicht mehr betrieben werden konnte, und hat dann das Gelände, auf dem wir uns hier heute befinden, gekauft, rekultiviert. Also das ganze Gelände sah so aus wie kleine Teile unseres Parkplatzes noch, Schotterwüste, viel Unkraut. Und eine seiner ersten Amtshandlungen, nachdem der ganze Fuhrpark natürlich rübergeholt war und die Verwaltung dann weiter genutzt worden ist, war das Rekultivieren dieser Fläche. Also hat über 10.000 Bäume und Sträucher gepflanzt, die wir jetzt ja auch heute sehen, die auch zum Teil dann einige Meter hoch geworden sind, und hat eben diese Fläche erstmal belebbar gemacht und hat dann angefangen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich diese Fläche, wir sprechen hier über ein Areal von circa 15 Hektar, nutzen, weil der Fuhrpark nicht so groß war, dass da jeder Quadratmeter natürlich belegt war, und hat dann eben durch diesen Bezug zum Straßenbau, zum Verkehr eben angefangen, einen Verkehrsthemenpark aufzubauen. Also hier wurde simuliert, wie Flugzeuge starten und landen. Wir hatten eine Original-Dampflok stehen und eine riesige Go-Kart-Anlage, hat so ein Angebot für Erwachsene geschaffen. Die haben ihre Kinder mitgenommen, und da hat er gemerkt, oh, für die Kinder brauche ich auch was, hat dann das Angebot ergänzt, für was für Kinder, und so sind wir dann über die jetzt knapp 57 Jahre eben Stück für Stück dann erst zu einem Freizeitpark und jetzt nennen wir uns Familienerlebnispark eben transformiert, um uns, haben uns jedes Jahr eben ein Stück weiterentwickelt zu dem, was wir heute sind.
Ja. Also irre, heißt das auch, dass gibt es hier noch die Stollen, sind die jetzt zu oder wurde hier nie was abgetragen?
Also hier die Gebäude, die wir noch sehen, sind aus der damaligen Zeit die großen Gebäude, also Verwaltungsgebäude, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Unsere Werkstatt ist aus der damaligen Zeit und auch das Gebäude hier gegenüber ist das sogenannte Kauengebäude, wo eine Waschkaue war und wo dann entsprechend auch neben dem Kauengebäude in einem zweiten Teil eben auch die Brecher gestanden haben, die dann das Eisenerz gefördert haben. Auf dem Parkplatz oben hatten wir noch einen Verladebunker stehen, der vor meiner Zeit vor einigen Jahren gesprengt worden ist.
Gesprengt?
Genau, ja, ist ja massive Bauweise, also dicker Beton, ja. Da braucht man mit Hammer und Meißel nicht mehr anfangen, sondern das war dann eine größere Aktion. Und ja, man kann noch einige Dinge aus der damaligen Zeit hier entdecken, was wir so aber im Moment nicht groß nutzen. Also wir sind im Freizeit- oder im Parkbereich dabei zu thematisieren, wo wir jetzt eine Attraktion auch wieder in dieses Thema mit eingebunden haben, wie jetzt zum Beispiel unsere neue Kiosk Süße Mine. Der Name lässt schon vermuten, dass es eben mit dem Thema zusammenhängt, oder die Schatzkammer, der Souvenirshop, den wir letztes Jahr eröffnet haben, der passt auch in das Thema rein. Die Verkaufsstelle Snackwerk, auch wieder mit Bezug zu dem Thema. Aber ansonsten, genau, nutzen wir die Gebäude so gut wir können und dürfen und ja, haben sie eben noch.
Spannend, aber das gibt dem Ganzen, glaube ich, auch noch so einen gewissen Charme, auch wenn man von der Straße jetzt hier so reinfährt, man fährt dann diese gegebelte Straße hier hoch durch diese alte Einfahrt und man erkennt auch noch so ein bisschen, ja, hier war mal früher irgendwie was Größeres, also nicht, dass ihr klein seid, aber ne, so irgendwie was ganz komplett anderes mit einem ganz anderen Feel, und jetzt seid ihr der Familienerlebnispark, und ich finde auch mal ganz schön, dann steht immer drunter mit Science Center. Das ist auch anscheinend sehr wichtig für euch.
Ja, das ist sehr wichtig vor dem Hinblick her, weil wir Deutschlands einziger Freizeitpark mit integriertem Science Center sind. Und mein Vater damals, jetzt auch schon vor rund 20 Jahren, eben in Zusammenarbeit mit meinen Großeltern eben dieses Science Center ergänzt hat. Super Angebot unter Dach. Und unser Claim, unser Motto ist, neben der Familienfreundlichkeit und Originalität eben auch das pädagogisch Wertvolle. Also wir sagen immer ganz doof, wir finden schön, wenn der Gast schlauer geht, als er gekommen ist. Und dieses Lernen im Vorbeigehen, also dieses Lernen nebenbei, das macht viel aus. Und so haben wir eben verschiedene Stellen im Park, wo man eben so im Vorbeigehen was mitnehmen kann. Mhm. Weil viele kennen es ja noch aus der Schule. Man ist interessiert, dann klappt das alles ganz gut. Aber wenn man jetzt vor allem im Bereich Physik nicht so interessiert ist, dann hört man sich das an. Aber so richtig verstehen tut man es dann meistens doch nicht, weil man es auch nicht ausprobieren kann. Ist ja schon kompliziert, wenn man da nur Formeln vor sich hat. Und wenn man dann bei uns im Science Center mal das Hebelgesetz ausprobieren kann und merkt, wenn der Hebelarm länger ist, dann ist das Gewicht auf der anderen Seite oder fühlt sich viel leichter an, als wenn man eher an der Mitte ist, oder entsprechend Umlenkrollen, Seilzüge etc. pp. Kann man eben schön praktisch lernen und kommt auch gut an. Also ich bin auch immer überrascht, wenn ich meine Runden durch den Park drehe, wie viele Gäste sich doch da oben aufhalten.
Ja, schön. Es ist auch eine total entspannte Ergänzung, weil, also das sehe ich ja auch immer, wenn ich dann mit meiner Tochter unterwegs bin, du willst auch mal irgendwelche Dinge machen, die jetzt nicht gerade Halligalli und Remi-Demi versprechen. Und da ist ja so ein Science Center, was dann zusätzlich noch überdacht ist, ja eine optimale Ergänzung, einfach mal ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen zu gucken, einfach so zu erkunden, was es so gibt, ohne dass man sich jetzt irgendwo reinsetzen, festschnallen muss, um dann durchgeschleudert zu werden. Ich glaube, das ist ja das, was dann auch den Erfolg ausmacht, wenn man so eine gute, bunte Mischung im Park hat.
Genau, ist ein bisschen entschleunigend, und wir akquirieren ja auch viele Jahreskartengäste hier in unserer ländlichen Lage. Und die Gäste, die dann natürlich nicht nur einmal oder zweimal im Jahr da sind, sondern 5, 10 oder noch häufiger, die haben dann auch mal Zeit, sich mal 1, 2 Stunden Zeit zu nehmen, um da mal ein bisschen genauer zu schauen. Ich sag mal, für die Tagesgäste sind wahrscheinlich eher die Fahrgeschäfte diejenigen, welche, wo sie natürlich erstmal schauen wollen, dass sie Achterbahn, Wildwasserbahn fahren, aber die mehr Zeit mitbringen und sich auch vor allem für diesen Bereich interessieren, ist das doch ein schöner Angebotsbestandteil.
Wie wichtig ist das Thema Humor für euch? Denn das Erste, was ich mit euch verbinde, ist, bei meinem ersten Besuch gab es hier noch ein Knopfmuseum. Das fand ich skurril, ein Museum über Knöpfe, und war auch total überrascht, wie viel es dazu zu erzählen gibt. Dann gibt es ja noch die faule Sau, dann gibt es den Potsblitz, dann gibt es den Pottwal, dann gibt es Open Pott. Ihr nehmt euch ja auch irgendwie ein bisschen selber auf Schippe hier überall.
Ja, das stimmt. Also mit unserem Namen kann man natürlich auch viel machen. Das kommt uns ganz oder das ist ganz gut für uns. Aber nee, Humor, ich denke mal, sieht man auch bei der neuen Achterbahn Braus und Saus mit der Pre-Show und den Spezialeffekten da, dass uns das schon wichtig ist. Und unser Geschäftsmodell ist ja nicht, einen Freizeitpark zu betreiben, sondern ist ja Emotionen zu verkaufen. Und Humor ist unserer Ansicht nach eine sehr schöne Emotion. Und dann gehört das auch mit dazu. Und so versuchen wir natürlich auch, also wir haben auch einen sehr ausgeprägten Humor, das natürlich zu transportieren, auch an unsere Gäste, dass die eben auch mal den einen oder anderen Lacher dann mitnehmen und auch Details entdecken, die man vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Besuch entdeckt, sondern eher beim dritten, vierten.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich war herbe enttäuscht zu erfahren, dass der Name einfach von eurem Familiennamen kommt. Enttäuscht in dem Sinne, weil ich dachte mir, da ist irgendeine Story hinter oder so. Wie bei der Familie Blockhaus oder bei der Kette Blockhaus. Blockhaus, oh, Englisch, amerikanisch, Blockhütte irgendwie, ne, die heißen einfach Block mit Nachnamen. Das waren so zwei Realisationen, wo ich mir dachte, ah Mensch, ist doch so einfach. Aber ihr tragt das, und das finde ich ja gerade schön, das hast du ein paar Mal gesagt, dieses Familienthema ja mit, der Ursprung liegt in der Familie, jetzt bist du die neueste Generation, dein Vater kam hier ja auch gerade schon reingeschneit. Erstmal die generelle Frage, wie ist das, so ein Familienunternehmen mit einem Freizeitpark zu haben? Würdest du sagen, das ist so für dich ganz normal? Würdest du sagen, das ist besonders, weil, ich meine, ein Familienunternehmen könnte auch eine Kanzlei sein. Wie fühlt sich sowas an?
Man lebt sich da ganz gut rein. Also natürlich, ich kenne es nicht anders, deswegen ist es ein Stück weit auch normal. Ich bin mit dem Park groß geworden, obwohl der Freizeitpark zu meiner Kindheit ja noch ganz was anderes war als jetzt, mit entsprechend anderem Angebot, keine Thematisierung und deutlich weniger Gäste. Aber ja, man fuchst sich so in dieses Thema rein. Also ich habe 2018 Abitur gemacht und habe mir dann natürlich auch überlegt, so was machst du jetzt? Ich wusste es damals mit 18 noch nicht ganz konkret, wo jetzt meine Passion liegt. Und da hat mein Vater damals gesagt, komm, studier mal Wirtschaftsingenieurwesen. Mit Zahlen kannst du und da bist du breit aufgestellt. Und dann habe ich das gemacht und dann ist eigentlich im Rahmen des Studiums dann das weiter gereift. Also ich habe als Schüler hier auch als Aushilfe schon an verschiedenen Stellen gearbeitet und parallel zum Studium entsprechend auch, obwohl das erst Aushilfstätigkeiten waren, und im Studium ist es natürlich dann immer weiter gewachsen dann zu auch verantwortungsvolleren Tätigkeiten. Und hatte dann auch sehr schnell meine ersten Projekte, wo ich dann auch komplett über alles selber entscheiden durfte und niemanden Rechenschaft ablegen musste. Und das hat mich gepackt damals. Und dann hatte ich mehr Spaß zu arbeiten als zu studieren und habe dann eben geschaut, wie ich das Studium dann parallel noch abschließen kann, was ich dann auch 2021 geschafft habe. Und ja, dann wächst das so mit und habe dann eben mir die verschiedensten Bereiche hier angeschaut und dann eigene Projekte umgesetzt, und da bin ich immer noch dabei. Die Projekte werden natürlich von Jahr zu Jahr größer und umfangreicher, aber das macht super viel Spaß und ich bin sehr stolz darauf oder froh darüber, dass ich diese Möglichkeit bekomme, mich hier eben einzusetzen und auch so frei auszuleben. Das ist aber alles natürlich auch mit viel Demut und Verantwortung verbunden, das entsprechend auch den Park langfristig weiterzuentwickeln. Und auch die Verantwortung, die dazu gehört, was man auch erst wirklich wahrhaben kann, wenn man es selber mal gemacht hat. Also ich merke das ja dann auch im Freundeskreis, wenn man dann erzählt, ja, man hat da ein paar Mitarbeiter zu führen und so. Da merkt man schon, wer das selber auch hat und wer sich nur in die Lage versucht, hineinzuversetzen. Ja. Und mit den Zahlen, die man dann arbeitet, mit der Verantwortung und allem drum und dran. Das muss man meiner Ansicht nach erlebt haben, um es wirklich, wirklich abschätzen zu können. Aber wie gesagt, im Gesamtpaket macht das alles sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, eben den Park auch die nächsten Jahre weiter zu gestalten.
Ja, man sieht das ja auch schon. Also in den letzten Jahren hat sich ja hier super viel getan. Wenn du sagst Projekte, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dein erstes Projekt war dann wahrscheinlich der Bereich mit der Steinzeit. Oder war das noch ein Anstoß, der von der Generation über dir kommt?
Ja, wir teilen uns das ein bisschen auf. Also ich sag mal, die großen Projekte jetzt im Steinzeitbereich, da sprechen mein Vater und ich natürlich drüber, obwohl ein Großteil er da tatsächlich geleistet hat. Also was jetzt die letzten größeren Projekte waren, die Klippenschleuder, die wir ja im Herbst 2022 in Betrieb genommen haben. Und dann letztes Jahr natürlich die Achterbahn Braus und Saus, wo er dann die Projektleitung übernommen hat und entsprechend, ich sag mal, das Bautechnische organisiert hat. Und ich habe dann geschaut, wie das eben in die operativen Prozesse reinpasst. Die ersten größeren Projekte, die man so, ich sag mal, Projekte nennen kann, war bei mir tatsächlich das Spielschiff HS Lotte, was wir 2023 gebaut haben, wo ich quasi von Anbeginn bis zum Ende da mein erstes Bauprojekt verantwortet habe. Dann haben wir relativ viel umstrukturiert prozessmäßig, was so nebenbei, was der Gast nicht mitkriegt. Also im Bereich Digitalisierung haben wir ganz viel gemacht, sei es ein Personalplanungssystem gewechselt, unsere Buchhaltung digitalisiert, weiterentwickelt, in gewachsenen Strukturen. Wundert man sich manchmal auch, wie wenig noch mit Excel gearbeitet wird. Auch da haben wir natürlich, sind wir dabei, das weiter auszubauen, haben eine Software für die Technik eingesetzt, haben die eine neue Telefonanlage habe ich hier reingebracht, wo wir dann auch Smartphones für unsere Mitarbeiter eingeführt haben. Das waren früher auch alles Deckgeräte. Also seit 2023 können wir mit unserem Firmentelefon auch Fotos machen. Und dann, wenn man Fotos machen kann, macht man sich natürlich auch Gedanken darüber, so wie tauscht man die Fotos auch aus. Ja. Auch da wird dann wieder Software eingeführt und so weiter und so fort. Also da haben wir viel gemacht und dann eben in der Gastro in Zusammenarbeit mit der Frau Steiger, die bei uns die Gastroleitung macht, haben wir auch in den letzten Jahren verschiedene Kioske neu ergänzt. Also einmal der Kiosk-Snackwerk vorne im Eingangsbereich. Dann haben wir 2025 auch noch den Helmuts Boxenstopp gegenüber der Achterbahn dann spontan noch mit ergänzt und dazugenommen. Das war dann so eine Spontanaktion, als dann die Achterbahnöffnung kurz bevorstand. Und wir gedacht haben, so, jetzt halten sich hier ja bestimmt mehr Leute auf, die wollen auch was trinken und ein Eis essen und haben dann noch einen Container hier gefunden, den wir dann innerhalb von 3-4 Wochen dann zum Kiosk umfunktioniert haben, ja. Und der auch seitdem treue Dienste leistet. Haben die Potzis Eisbar ergänzt dieses Jahr, dann den Souvenirshop letztes Jahr haben wir ganz neu gemacht, das war für uns auch ein ganz neuer Bereich, wo wir ganz früh oder vor der Souvenirshop-Zeit eben die Souvenirs, ein paar Plüschtiere über einem Kioskfenster mitverkauft haben und dann entsprechend in einem Bestandsgebäude jetzt auf rund 60, 70 Quadratmetern eben einen richtigen Shop mit eigenen Merchandise-Produkten. Auch der Helmut, der neben der Klippenschleuder steht, ist da als Plüschtier erwerblich, eben aufgebaut haben mit allen Prozessen, Warenmanagement etc. pp., was dahinter steckt. Und ja, dieses Jahr haben wir dann noch das Hops und Hopsi Kinderprogramm ergänzt, wo wir in unserer Lasershowhalle eben geguckt haben, so wie kriegen wir da noch eine Show rein, mit der Technik, Beleuchtung, Strahlern, Musiksteuerung, dann über Tablet und Bühne auf- und Abbau und alles, was da prozesstechnisch natürlich dazu gehört, eben sich darüber Gedanken macht und ergänzt. Jetzt habe ich bestimmt noch einige Sachen vergessen, aber das war so mein guter Rundumschlag von den Sachen, die hier so in den letzten Jahren passiert ist. Haben auch ja einen guten 6-stelligen Betrag auch in die Infrastruktur der Gastro investiert. Ist jetzt im Winter neue Kühl- und Tiefkühlzellen, haben den Boden neu gefliest und so weiter und so fort, ein bisschen umstrukturiert. Also viele Sachen so im Hintergrund, der Gast nicht mitkriegt, aber die natürlich auch mit dazugehören.
Ja, ich finde das total spannend, weil also die meisten Leute, die sich jetzt einen Freizeitpark vorstellen, die hören ja immer nur Achterbahn, Fahrgeschäfte, Karussells. Das, was du jetzt ja aber aufgezählt hast, sind ja alles elementare Dinge, damit diese Fahrgeschäfte überhaupt funktionieren können, damit die überhaupt wirtschaftlich betrieben werden können, weil ihr müsst ja auch irgendwie wirtschaftlich sein und Umsatz generieren. Jetzt hast du natürlich aber auch gerade gesagt, ihr habt einen 6-stelligen Betrag investiert. Ich könnte mir Großunternehmen vorstellen, die jetzt sagen, es geht aber auch günstiger und ist ja auch gar nicht notwendig, wir generieren ja Umsatz. Warum war dieser große Invest für euch so relevant?
Du warst in der Gastro, oder?
Genau.
Genau. Hatte mehrere Hintergründe. Also das, was mir ganz wichtig ist oder was ich auch in der aktuellen Phase unseres Unternehmens wichtig finde. Also wir sind ja dabei, dass wir in den letzten Jahren einen starken Gästezuwachs auch hatten. Also wir haben in den letzten 10 Jahren uns ungefähr von 200.000 Gäste auf 300.000 hochgearbeitet, dass die Strukturen da auch mitkommen. Und einige Strukturen, also Fahrgeschäfte und so weiter, das hat alles super gepasst. Also die Fahrgeschäfte würden auch deutlich mehr Gäste schlucken. Aber ich sag mal, im Hintergrund und auch prozesstechnisch müssen die Strukturen auch mitkommen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch eine Management-Ebene eingezogen vor 2 Jahren, weil eben nicht mehr alles über einen Schreibtisch nur laufen kann, sondern man da natürlich schauen muss, welche Führungskräfte, die auch näher am operativen Geschäft sind und auch mehr Expertise mitbringen, als man es vielleicht selber hat, dann entsprechend Vorgaben geben, was ist zu tun und natürlich auch Freiheit zu lassen, um sich weiterzuentwickeln. Und da haben wir festgestellt, vor allem in der Gastronomie, dass das Thema Prozess da einen ganz hohen Stellenwert hat. Wir sind seit gut einem Jahr auch in der Systemgastronomie, also dürfen auch in dem Bereich ausbilden. Und uns ist es eben vor allem in der Gastronomie wichtig, dass egal an welcher Stelle man ein Produkt kauft, dass wir überall die gleiche Qualität haben und dass wir auch bei dem Wechsel im Personal, wir arbeiten ja auch viel mit Aushilfen, eben auch da einheitliche Strukturen und eine gleichbleibend gute Qualität gewährleisten können. Und wenn man selber einige Tage oder Wochen früher auch in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß man, wo der Knackpunkt, wo der Schmerz liegt. Mhm. Und da ist es meistens schon sinnvoll, wenn man bei einem Prozess der Pommes-Erstellung, wenn ich es mal so nennen mag, 1-2 Arbeitsschritte spart und man verkauft am Tag an einer Stelle 500 oder 1000 Portionen, ist das eine massive Zeitersparnis, die natürlich den Gästen zugutekommt, weil sie eine kürzere Wartezeit haben. Ja. Und im Stoßgeschäft, wo die Kapazität vielleicht auch nicht für alle Gäste ausreichend ist, man da natürlich auch zusätzliche Umsätze generieren kann. Und so haben wir uns eben in den gewachsenen Strukturen, die wir hier haben, eben Gedanken gemacht, wie können wir die Wege, die Prozesse verbessern, um eben die Wartezeiten zu verkürzen, es für unsere Mitarbeiter einfacher zu machen und dann letztendlich auch für die Führungskräfte, weil man nur einmal schulen muss und nicht an 8 oder 9 Outlets jedes Mal erklären muss, so wie wird hier das Slush gezapft oder wie ist hier der Kühlschrank zu bedienen, sondern dass das so gut es geht einheitlich ist. Und das geht nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Und jetzt konkret letzten Winter haben wir eine Kühlzelle und eine Tiefkühlzelle getauscht. Und da haben wir uns entsprechend Gedanken gemacht. Bisher war es so, dass immer der Zugang zu diesen Zellen eben eine Stufe hatte. Man hat ja so 10 Zentimeter Dämmung Unterbau und dann nochmal so 3 Zentimeter Lüftung darunter. Und das ist natürlich, wenn man eine Anlieferung von Pommes, Chicken Nuggets, was auch immer bekommt, natürlich immer ein extremer Aufwand, das umzupacken. Von dem Gastrorolli, den der Lieferant auf dem LKW hat, bis eben ins Regal oder auf die Palette, die auf dem Boden liegt. Und da haben wir eben im Rahmen der Umbaumaßnahmen, haben sich Frau Steiger und ich uns dann Gedanken gemacht, wie können wir das prozesstechnisch auch für diejenigen, die dann die Ware annehmen, erleichtern. Und haben da als eine von vielen Maßnahmen eben das Bodenniveau angehoben, sodass wir dann einen Ebenenzugang haben zu den Kühl- und Tiefkühlzellen und man diese Gastro-Rollis von den Lieferanten direkt reinschieben kann und wir diese Rollis als Regal nutzen. Das heißt, wir sparen uns da jedes Jahr alleine in dem Bereich Warenannahme extrem viel Zeit und auch Muskelkraft, weil wir die Rollis einfach direkt reinschieben können und nicht alles händisch umpacken müssen. Und da spielt natürlich mit rein, welche Stoßkanten hat man da, dass man da natürlich langlebig was hat, wie ist der Boden beschichtet, haben dann auch, weil wir jetzt einen anderen Standort für die Kühl- und Tiefkühlzelle haben, entsprechend auch ein Lager umstrukturiert, in einen anderen Bereich gepasst und ganz viele Schmerzen, die wir die letzten Jahre hatten, weil hier war zu wenig Platz oder hier waren es zu viele Handgriffe, entsprechend mit den Umbaumaßnahmen mitgelöst und sind da jetzt sehr weit fortgeschritten, noch nicht ganz fertig, aber auf einem guten Weg. Und dann läppert sich das dann von eben Bodenausgleichsmasse, dass man überhaupt einen Estrich vernünftig oder die Tiefkühlhäuser einbauen kann, bis hin zu, wo müssen die Waschbecken hin, wie ist der Boden beschichtet, dass es eben auch den entsprechenden Normen entspricht, wo mache ich meine frische Küche hin, dann mussten da die Wände noch verkleidet werden, dass die abwischbar sind, dann hat die Beleuchtung nicht gepasst, dann haben wir unseren Konvektomaten umgestellt, mussten noch eine neue Abwasserleitung legen, dann durch den Imbiss durch und so weiter und so fort, also ganz viele Detailgedanken, die man sich dann da macht und die wir dann im Winter umgesetzt haben, um es jetzt zu einem ganz guten Stand zu bringen.
Ja. Ich finde das so, also das geht gerade runter wie Öl, was du gerade erzählt hast, ne? Weil allein diese Nummer mit der Bodenschwelle, denke ich mir, ist ja eigentlich genau das, was man in so einer Prozessanalyse oder in so einem Systemgastronomie ist ja einfach nur Prozesse, damit die Qualität immer gleich bleibt und die Prozeduren immer festgesetzt sind. Aber wenn du diesen einen Handgriff dann da hast und du hast ja auch Personal, das Personal wird dadurch verbraucht, es ist natürlich anstrengend, es ist Zeit, es ist Fleiß, die da reingesteckt werden muss, nur um jetzt, ich sag mal, die Ware von A nach B immer zu hieven. Und das ist ja ein absoluter No-Brainer zu sagen, ja, dann machen wir es halt ebenerdig. Also das ist ja keine Hexenküche, ne? Keine Raketenwissenschaft an der Stelle.
Nee, aber man wird irgendwann betriebsblind und muss natürlich sich darüber Gedanken machen. Aber klar, letztendlich ist es alles logisch. Wir sparen uns die Stufen. Die Stolpergefahr ist deutlich geringer geworden. Also auch der Bereich Arbeitssicherheit hat davon profitiert. Und ich bin immer ein Freund, wenn ich was anpacke, dann mache ich es richtig. Und dann versuche ich, so viele Synergieeffekte wie möglich zu nutzen. Und das haben wir gemacht. Und deswegen kommt dann aber auch ein relativ großer Invest und vor allem die Zeit, sich Gedanken darüber zu machen und das zu organisieren, was man ja auch häufig unterschätzt, weil man dann doch auf einmal 20 Firmen hat, die man koordinieren muss, wo dann auch die Reihenfolge der Arbeiten stimmen muss und so weiter und so fort. Ja, das dann entsprechend umgesetzt hat. Aber nee, das hat gut funktioniert. Wir haben dann direkt im Dezember auch angefangen und waren dann auch im März fertig.
Fantastisch. Und du hast ja gerade gesagt, ihr habt viele Prozesse, viele Strukturen hier verändert, angepasst, effizienter gestaltet. Wie habt ihr das geschafft, dass das mit dem Team oder den Teams hier auch funktioniert? Weil so Change Management ist jetzt ja auch nicht mal eben. Ich könnte mir vorstellen, es gibt dann, wenn man sagt, hör mal, wir ändern jetzt A und B, dass es auch dann direkt Leute gibt, die sagen, finden wir nicht so gut oder schwierig.
Das gehört immer mit dazu und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, bei uns hat alles super geklappt. Das ist, glaube ich, nirgendwo so. Und ich habe da auch viele Erfahrungen gesammelt. Also die erste Umstellung mit der Telefonanlage zum Beispiel, die hat auch bei mir sehr viel Schmerz verursacht, weil da doch nicht ganz so viel geklappt hat. Wir wollten ursprünglich eine App zum Telefonieren nutzen, die aber auf unserem Gelände nicht funktioniert hat, weil die hohen Gebäude aus Zechenzeiten den Mobilfunk so abgeschirmt haben, dass die Anrufe gar nicht durchgekommen sind. Und das hat natürlich in den ersten Wochen, bis wir diesen Fehler festgestellt haben, rechtzeitig, weil dann natürlich die Rückmeldung kam, aber bis wir die Ursache gefunden haben, natürlich einige Schmerzen gekostet. Wo wir dann eben aber über ein anderes System eben die Erreichbarkeit wieder sichergestellt haben. Aber ja, es ist ein Prozess, wo man die Kollegen und Kolleginnen natürlich so früh wie möglich mitnehmen sollte. Dadurch, dass es ganz viel, ich sag mal, von Leitens der Geschäftsleitung kam, war es da natürlich einfacher, als wenn es jetzt, ich sag mal, einen Prozessmanager, einen Mitarbeiter macht, da Sachen, ja, zum Teil auch wirklich durchzudrücken, weil wir da auch ein ganz hohes Tempo hatten zu Beginn. Aber es wurde groß angenommen und wir sind dann natürlich immer den Weg gegangen, wo ist der Schmerz, und haben auf den Schmerz immer wieder aufmerksam gemacht und haben dann eben mitgeteilt, wie das neue System diesen Schmerz löst und welche Schmerzen die noch löst. Und dann wurde das in Summe auch alles ganz gut angenommen. Und in der Verwaltung hatten wir die Situation, dass auch zwei Kolleginnen altersmäßig in Ruhestand gewechselt sind und wir dann natürlich neue Kollegen eingestellt haben, die dann direkt die neuen Systeme kennengelernt haben. Das hat es da natürlich auch ein ganzes Stück einfacher gemacht. Ja. Und haben auch jetzt seit Anfang des Jahres einen Digitalisierungsmanager eingestellt, der eben auch dieses Thema Prozessmanagement und so weiter voranbringt und da auch ganz viel Expertise ins Unternehmen bringt. Und so klappt es ganz gut. Es ist natürlich ein Weg. Man muss zwischendurch mal eine Besprechung machen, obwohl wir das auch versuchen, so schlank wie möglich zu halten. Und dann letztendlich fängt man mit einem Status an und holt sich das Feedback ein. Und das, was noch nicht klappt, das diskutiert man dann und findet dann meistens immer eine ganz gute Lösung, die für alle passt. Und bisher ist, wie gesagt, mit dem Telefon und dem Austausch und so, das erstmal sehr positiv und wird weiter ausgebaut und funktioniert auch ganz gut. Ein großes System habe ich vorhin vergessen, fällt mir gerade ein, unser Jahreskartensystem, was wir auch eingeführt haben zur Saison 2024, meine ich. Das war auch eine sehr große Umstellung, die aber auch super funktioniert hat, wo eben auch viele Schmerzen hier vor Ort gelöst worden sind, was jetzt alles, auch von Gästen, die eben Wartezeiten hatten etc. pp., was jetzt auch deutlich besser läuft. Aber ja, es ist schon viel gewesen und ja, musste aber mal gemacht werden. Und wie gesagt, ich bin da auch froh um unsere Mitarbeiter, dass sie jetzt alles so mitgemacht haben und auch weiter so mitmachen. Aber ja, es hat sich viel getan in den 2-3 Jahren, aber im Moment sind wir auf einem sehr guten Weg.
Also wenn du sagst 2-3 Jahre, ne, das ist ja trotzdem schon ein ordentliches Brett, was ihr da jetzt gemeinsam als Team dann auch vorlegt, auch einen Digitalisierungsmanager jetzt zu haben, würde ich jetzt mal vermuten, hat nicht jeder, auch vor allem nicht jeder Freizeitbetrieb, wo man sich denkt, das wäre jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, wenn nicht sogar eigentlich schon 2 Jahre zu spät, damit anzufangen, weil die ganzen Sachen, die du gerade ja gesagt hast, ne, diese Jahreskartensysteme, Kassensysteme, überhaupt eine digitale Prozessanalyse überhaupt zu haben oder halt digitale Tools zu haben, das ist ja essentiell. Und mir fallen ad hoc 2, 3 Parks ein, wo ich sagen würde, ja, die haben definitiv noch Klemmbretter mit ausgedruckten Zetteln. Klar, das funktioniert. Ist es zeitgemäß? Ja. Kann man hinterfragen? Ist es effizient? Wahrscheinlich nicht. Und vor allem die Daten, die man sammelt, die werden ja auch dann wahrscheinlich nicht korrekt verarbeitet.
Genau. Also wir haben auch noch Klemmbretter in verschiedenen Bereichen.
Oh nein, das tut mir leid.
Alles gut.
Mir fallen 4 also Parks ein jetzt.
Hat ja auch positive Seiten. Also manchmal kann man es mit einem Klemmbrett ja auch besser lösen oder auch gut lösen. Und ich kann auf Blatt Papier auch besser lesen als auf einem Tablet.
Ja.
Aber genau, bei uns ist es so, das ist natürlich, ich sag mal, muss auch ein Umdenken stattfinden, vor allem bei den älteren Mitarbeitern, die wir hier haben, dass das sinnvoll ist. Und da habe ich natürlich auch viel gearbeitet, um da Stück für Stück das eben dran voranzutreiben. Und ja, es ist der Weg ist das Ziel. Also ich denke, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann und es ist meiner Ansicht nach auch nicht sinnvoll, Prozesse zu digitalisieren, einfach damit man sagen kann, man hat einen Prozess digitalisiert, sondern wenn man was digitalisiert, sollte man da eben auch Vorteile haben durch, man hat eine geringere Arbeitsbelastung, die Fehleranfälligkeit wird geringer, man hat eine bessere und saubere Dokumentation, was auch immer da alles mit reinspielt. Genau. Einfach nur digitalisieren, das Digitalisierungsfilm finde ich nicht sinnvoll. Aber da gibt es eben viele Prozesse, sei es das Bearbeiten von Standard-E-Mail-Anfragen, sei es die Personalplanung, sei es der Bestellprozess in der Gastro und auch der Zubereitungsprozess. Also das ist auch so eine kleine Maßnahme, wo wir einfach Zubereitungsbon-Drucker installiert haben. Mhm. So, wir haben ganz zu Beginn, an einer Stelle ist es auch noch so, weil wir da das noch nicht ganz final umgestellt haben, nach Kassenbon zubereitet, wo natürlich auf dem Kassenbon viel zu viele Informationen drauf sind, was die Zubereitung nicht zu interessieren hat. Der Preis der Ware ist für die Zubereitung nicht relevant, um wie viel Uhr die Bestellung ausgelöst ist, zum Teil vielleicht, weil man dann gucken kann, okay, welches ist am längsten da. Die ganze TSE-Block unten auf dem Bon, die ist für die Zubereitung auch interessant und dass wir der Potts Park sind und was unsere Telefonnummer ist, das braucht ihr auch nicht wissen, auf jedem Bon. Und da haben wir entsprechend dann auch einen Zubereitungsbon eben ergänzt durch einen separaten Bon-Drucker, der dann direkt in der Zubereitung rauskommt. Das heißt, auch da bei jedem Bon wieder 4, 5 Schritte gespart von dem Kassierer, der es sonst um die Ecke gebracht hätte. Und da entsprechend die Stückzahl und die Produkte größer drauf gedruckt und da eben auch wieder was verbessert. Und so gibt es ganz viele Kleinigkeiten, wo man auch zum Teil mit kleineren Maßnahmen eben einen guten Output erzielen kann. Und wir waren der Ansicht, dass entsprechend sich diese Stelle mehr als lohnt und haben dann natürlich uns auf die Suche begeben und unserer Ansicht nach auch einen sehr kompetenten Kollegen gefunden, der das jetzt seit knapp einem halben Jahr super macht und uns da auch an vielen Bereichen schon vorangebracht hat. Und ich denke mal, da wird auch in den nächsten Jahren genug zu tun sein, was da eben auffällt, wo wir uns da weiter verbessern können und dann eben, ja, schneller und mit weniger Fehlern eben Sachen bearbeiten können und auch das Personal mehr am Gast arbeiten lassen zu können und nicht eben am Rechner.
Das ist der Punkt, das ist der ausschlaggebende Punkt. Also ich muss nochmal eine Sache kurz revidieren. Also ich habe vor 2 Wochen bei einem Projekt auch einen Kiosk eröffnet mit Essensverkauf. Das erste, was ich gemacht habe, war 6 Klemmbretter zu bestellen. Also von daher hupt hier gerade der Falsche. aber ja, digitalisieren des Digitalisierens wegen, ja, auch vollkommen richtig. Ich finde auch, wenn man jetzt alles nur sagt, ja, wir haben aber jetzt eine App dafür, aber die ist jetzt vielleicht einfach nicht dafür maßgeschneidert oder weiß ich nicht, es ist einfach ineffizient, da jetzt Zeit zu investieren. wenn man jetzt, ich sag mal, Fahrgast-Tracking irgendwie an einem Fahrgeschäft immer noch mit dem Klicker macht, kann es ja trotzdem noch verwerten, die ganzen Sachen. Aber man muss ja immer überlegen, wofür benutze ich jetzt gerade ein digitales Tool und was nützt es mir am Ende? Und so wie du gerade sagtest, wenn es dann nachher dazu führt, dass man fehlerfreier wird und vielleicht ein bisschen schneller und halt mehr Zeit für den Gast hat, das ist nämlich die Sache, wo ich auch immer denke, ja, das sollte eigentlich das Ziel der Digitalisierung sein. All das, was wir jetzt gerade an Zeit verplempern, wenn der Mitarbeiter jetzt den Bon nimmt, nach hinten in die Küche rennt und sagt, wir haben hier wieder eine neue Bestellung, bupp, so, dann hast du schon wieder 10 Sekunden verplempert, die du einem Gast eigentlich lächelnd ins Gesicht schauen könntest und sagen könntest, hey, wie ist denn dein Tag so? Das ist ja eigentlich das, was wir ja wollen.
Genau, wir wollen am Gast arbeiten und das Notwendige, was wir machen müssen, das sollte so gering wie nötig sein. Und es ist auch immer, wenn ich diese kaufmännische Brille nochmal aufsetzen darf, natürlich auch eine finanzielle Frage. Das haben wir auch gemerkt, wenn wir dieses Beispiel 10 der Fahrgäste nehmen, einen Handzähler und einen Block, das ist relativ günstig, das da gerade einmal einzutragen. Dann hat man natürlich zusätzliche Arbeitszeit, das irgendwie am Rechner dann nochmal zu digitalisieren, die Zahlen. Aber wenn man dann das über eine App und ein Tablet macht, was man da vor Ort hat, wo man dann natürlich eine Ladeinfrastruktur noch schaffen muss, gegebenenfalls noch ein Mobil-Device-Management drauf installiert, WLAN installiert mit der ganzen Grundstruktur, die da noch hinterherhängt, ist das natürlich manchmal auch ein extremer Kostenfaktor. Ja. Entweder einmalig, klar kann man auch mit SIM-Karten arbeiten, aber auch das sind monatliche Gebühren, die man dann schnell bei 20, 30 Fahrgeschäften entsprechend dann unterschätzt, wo man eben auch gucken muss, so wo ist preis-leistungsmäßig der größte Hebel und wie können wir uns da und in welcher Reihenfolge verbessern, weil ich habe ganz viele Themen im Kopf, wo ich sage, so, die will ich gerne angehen und da ist es natürlich wichtig, die richtige Reihenfolge zu finden, immer mit dem Hintergrund, so, was ist langfristig für unsere Firma eben das Sinnvollste und das Beste.
Und was ja auch, so ist meine Wahrnehmung von dir, auch ein wichtiges Interesse scheint, ist das Vernetzen und das Sichtbarmachen, weil LinkedIn, da bist du sehr aktiv, da sieht man immer, dass du auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, dass du in Gesprächen bist, bei Netzwerken, bei Netzwerktreffen auch. Wir haben uns ja auch auf dem VDFU Connect kurz einmal getroffen. Wie wichtig ist denn für dich dieses Miteinander sprechen, übereinander sprechen und daraus lernen?
Schon sehr wichtig. Also vor allem, ich sag mal, jungen Menschen, die noch nicht so die Erfahrung gesammelt haben, denen hilft das natürlich ganz viel. Ich habe einen Mentor hier natürlich direkt sitzen, mein Vater, der natürlich vor allem in den ersten Jahren natürlich viel, viel geholfen hat und mir sehr viel beigebracht hat und gezeigt hat, wo ich dann nicht die Extraschleifen drehen musste, um es mir selber zu erarbeiten. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, die wir bisher nicht bespielt haben oder wo die Erfahrung noch nicht so vorhanden ist und wo es natürlich schön ist, wenn man da Branchenkollegen oder auch Unternehmerkollegen hat, wo man eben mit einer kurzen Frage, einem kurzen Telefonat eine Einschätzung oder mal so einen Kontakt oder wie auch immer erhält, ohne dass man da mühsam für alles recherchieren muss. Das ist schon sehr wichtig und auch hier lokal. Für uns ist der Standortfaktor hier natürlich sehr wichtig. Wir sind ein touristisches Angebot in einem Landkreis, der nicht touristisch geprägt ist. Wir sind ja hier so auf der Grenze zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland. Bei keinem gehören wir so richtig dazu, aber bei keinem sind wir auch eigentlich nicht dabei. Haben dann noch zusätzlich die Landesgrenze hier direkt nebenan, was natürlich auch nochmal eine Herausforderung gibt, was das Thema Marketing, Zeitung etc. pp. Betrifft. Und da ist es eben auch wichtig, auch hier eben vor Ort und lokal eben sich zu engagieren und zu gucken, Wie tickt überhaupt tickt die Bevölkerung vor Ort und was sind vielleicht auch die grundsätzlichen Probleme, wo man hier vielleicht auch vor Ort helfen kann, weil vor allem in einer Zeit, wo viel mit Unsicherheit und Krisen geprägt ist, finde ich es umso wichtiger, eben auch mal was Positives zu transportieren und da sind wir als Freizeitpark natürlich prädestiniert dafür, sich doch einzusetzen und ja, ich sage immer den Journalisten, die uns besuchen kommen, so nach dem Motto, ja, wenn er mal wieder was Positives berichten wollte, da kommt zu uns. Da lachen sie immer, aber ein Stück weit stimmt's ja auch. Also wenn ich die Nachrichten öffne, muss ich zwangsläufig in meiner Position, muss man sich ja informieren und auf den aktuellen Stand halten, aber es ist ja schon eine Belastung mit allem, was man da liest und da schauen wir, es ist nicht immer ganz einfach, aber eben das Negative so gut es geht auszublenden und eben sich eher auf die positiven Sachen eben zu konzentrieren.
Ja. Ja, was könnte wohl positiver sein als eine leckere warme Pommes, ein schönes Getränk und eine Achterbahn daneben?
Genau.
Jetzt aber nochmal eine Frage so an dich persönlich, an die Person Patrick Potties. Boah, ich habe schon so eine Markus-Lanz-Handgeste hier fast gemacht. du bist ja Teil eines großen Wechsels, den wir jetzt in der Freizeitbranche gerade haben. Die meisten Attraktionen haben jetzt so die 40, 50, 60 Jahre geknackt. Die meisten, die die Attraktionen ursprünglich aufgemacht haben, die treten in den Hintergrund. Ich meine, gut, Europa-Park, klar, man sieht es aber auch zum Beispiel in, oh mein Gott, jetzt hätte ich fast den Namen vergessen, den Klotti-Park. Da haben wir jetzt ja auch einen Generationenwechsel. Tripsdrill, also da ist ganz viel Bewegung. Man sieht, dass jeder Park jetzt natürlich auch neue Baustellen für sich entdeckt, weil man natürlich jetzt auch mit neuen, frischen Ideen rangeht, weil du bist halt auch eine ganz andere Generation. Du hast ja gerade gesagt, du bist 2000er-Kind, du hast ganz andere wahrscheinlich Gedanken und Vorstellungen, wie so ein Park auszusehen hat. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, wie sieht denn der Park so in den nächsten 15 bis 20 Jahren für dich aus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe in meinen paar Jahren Berufsleben schon gelernt, dass sich ganz schnell ganz viele Sachen ändern, die man vor ein paar Jahren noch ganz anders gesehen hat. Deswegen bin ich da auch zurückhaltend, dann so eine 15- oder 20-Jahres-Planung zu machen. Also wir machen, oder ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, so wo sehe ich den Park 2030 und 2040. Aber eher so im Großen und Ganzen und welche genauen Fahrgeschäfte, Themenbereiche, sonstige Angebote da drin sind, das entscheidet sich in viel kürzeren Entscheidungszyklen. Da sind wir jetzt nicht diejenigen, die dann einen 10-Jahres-Plan aufstellen, sondern eben doch deutlich spontaner und können da auch auf die geänderten Anforderungen dann auch schneller eingehen. Letztendlich ist es so, es gibt einen großen Umbruch, das nehme ich auch so wahr. Das Schöne ist, oder wir haben ja auch viel Konkurrenz außerhalb der Freizeitparks. Ich sag mal, wie vertreiben die Menschen ihre Freizeit? So, da ist natürlich das Thema Streaming, Musik hören, was auch immer, Podcast hören und so weiter, ist ja auch ein großer Bestandteil, wo man sich natürlich auch durchsetzen muss gegen Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer, wo die Hemmschwelle, das zu unternehmen, natürlich viel geringer ist, als einen Freizeitparkausflug zu machen. Und ich denke mal, dass dieses Thema gemeinsame Erinnerungen schaffen und dieses menschliche Interaktion eben ganz wichtig ist und auch das, wo sich unsere Branche, also die Freizeitparks oder andere touristische Angebote natürlich von einem Netflix oder was auch immer abheben können. Und da haben natürlich viele das Ziel ist, den Betrieb weiterzuentwickeln. Was wir eben festgestellt haben, ist dieser Bereich Entertainment und Events, dass das eben auch ein wichtiger Bestandteil ist. Also wir hatten ja viele Jahre Fahrgeschäfte und eben Gastro nebenbei und eben Riesenwohnung und Science Center. Aber ich sag mal, diese Arbeit direkt am Gast, klar macht der Operator das auch, indem er die Gäste begrüßt, aber dieses Entertainment-mäßige, das hatten wir in der Vergangenheit noch nicht groß. Wir haben ja vor einigen Jahren die Lasershow eingeführt, hatten da mal so ein bisschen einen anderen Bereich dann eben ausgetestet. Aber wir merken jetzt auch mit dem Hops und Hopsi Kinderprogramm, was wir dieses Jahr eben ergänzt haben und auch der Animation, die beiden dann im Park machen, dass es doch sehr gut ankommt und auch nochmal eine andere emotionale Bindung erzeugt, als jetzt nur das Achterbahnfahren oder Wildwasserbahnfahren. Mhm. Und ich denke mal, dass das ein Bereich ist, der in Zukunft auch weiter an Wichtigkeit gewinnen wird. Weiterhin haben wir ja das Thema Events jetzt Stück für Stück aufgegriffen, indem wir Halloween 2024 gestartet haben und das eben von Jahr zu Jahr versuchen auszubauen und zu verbessern und haben dieses Jahr neben dem Halloween-Event noch einen Osterspaß-Event in den Osterferien gemacht und werden jetzt in den Sommerferien noch ein Piratenfestival in Anführungsstrichen veranstalten, eben passend für unsere Zielgruppe, aber auch um eben den Wiederholungsgästen, den Jahreskartengästen immer wieder einen Anreiz zu bieten und wieder zu besuchen und auch mal ein unterschiedliches Angebot zu erleben und nicht immer das Gleiche.
Ja. Was würdest du sagen, wäre das perfekte Angebot, damit du sagen könntest, ja, jetzt bin ich mit dem Potspark fertig?
Das wird es nicht geben. Der Weg ist das Ziel. Also,
richtige Antwort.
Ich bin einer, das ist auch meine Mentalität. Ich bin nie zufrieden, muss mich natürlich manchmal auch ein bisschen selber zügeln, weil ich dann auch für mich ein sehr starkes Bewusstsein für die Sachen habe, die noch nicht laufen, weil ich eben, ja, ich komme aus dem Leistungssport, da ist das im Blut drin, dass man sich von Mal zu Mal, von Training zu Training verbessern will. Und so sehe ich das für den Park auch. Und die Menschen ändern sich, die Rahmenbedingungen ändern sich und deswegen wird der Park nie fertig sein. Also der Weg ist das Ziel und ich hoffe, dass es den Park noch sehr lange und vielleicht auch nach meiner Zeit noch dann weitergeben wird.
Ja. Wie gehst du um mit den Dingen, wo du sagst, die müssen wir noch anpacken? Wenn du jeden Tag dran vorbeiläufst und denkst so.
Es kommt drauf an, wie schlimm es ist oder wie stark ich das priorisiere. Man hat natürlich Kleinigkeiten, wo man sagt, gut, das macht man mal gerade nebenbei weg, oder das nimmt man zur Kenntnis, ist jetzt aber nicht ganz so tragisch. Und es gibt natürlich größere Sachen, wo der Schmerz dann größer ist, wo man dann natürlich mehr Energie aufwendet. Aber letztendlich ist es so, dass man neben dem operativen Geschäft, wo man sich natürlich jeden Tag drum kümmert, was man auch nicht schieben kann, natürlich zahlreiche Projekte auf dem Schreibtisch hat und auch Anfragen, die regelmäßig eintrudeln, wo einem natürlich andere Firmen was verkaufen wollen, wo man dann ganz klar priorisieren muss und sagen muss, ja, das ist grundsätzlich ein interessanter Gedanke, aber dieses Jahr nicht, nächstes Jahr vielleicht. Und andere Sachen, wo man sagt, oh, da müssen wir jetzt aber mal kurzfristig ran, weil da die Gäste unzufrieden sind, weil der Mitarbeiter die Arbeitsbelastung nicht mehr handeln kann oder was es auch immer sein mag.
Ja. Wie hast du für dich, weil du bist jetzt ja, hast ja selber gesagt, noch nicht so lange hier im täglichen Geschäft so mit drin, zumindest in deiner Rolle, die du jetzt hast. Welche Rolle hast du jetzt gerade eigentlich inne? Wie nennst du dich jetzt selber? Bist du Teil der Geschäftsführung? Bist du Betriebsleiter?
Ja, das ist,
was bist du?
Ist eine interessante Frage. Also die Titel kommen bei uns immer so ein bisschen nachgelagert, weil uns das ehrlich gesagt auch nicht so wichtig ist. Also gemäß Organigramm bin ich Betriebsleiter und Prokurist.
Okay.
Und bin eben seit 2021 auch Gesellschafter hier von unserer Firma. Die Tätigkeiten umfassen deutlich mehr. Also ich bin intern also auch fester Bestandteil der Geschäftsleitung und teile mir da die Fragen und Tätigkeiten mit meinem Vater auf. Also ich habe natürlich von verschiedenen Arbeitsbereichen, Personalleiter habe ich auch noch laut Organigramm, fällt mir gerade ein. Aber ja, also ist so ein Mix-Max, aber letztendlich ist es ja eine Mischung aus operativen Tätigkeiten, wo ich jetzt aber Stück für Stück schaue, dass das natürlich, ich sag mal, die Manager dann eben so gut es geht auch ohne meine Infos regeln können. Also ich versuche mich quasi fürs operative Geschäft selber wegzurationalisieren, um dann eben mehr Zeit für strategische Themen zu haben oder mir eben auch aktiv Zeit dafür zu nehmen, mich operativ einzubringen. Das ist mir ganz wichtig, dass man eben nicht den Zwang hat, jeden Tag das und das um die Uhrzeit machen zu müssen, sondern wenn ich mir mal in Ruhe Prozesse angucken möchte, dann möchte ich das machen, wenn ich sie mir in Ruhe angucken möchte und nicht, weil ich jetzt Feuer löschen muss, weil irgendwie die Struktur nicht passt und ich da jetzt mal für 3 Stunden im Imbiss einspringen muss. Mache ich auch gerne, aber das Ziel oder mein Ziel ist es eben, mich aktiv dazu zu entscheiden. Ich helfe jetzt, um zu helfen und um es vielleicht noch ein bisschen zu beschleunigen, aber das natürlich auch alles ohne mich funktioniert.
Ja, sich selber ein bisschen überflüssig machen, damit man auch den Weg, weil du hast ja gerade schon schön gesagt, der Weg ist das Ziel. Das Ziel kannst du aber halt nur erreichen, wenn du den Weg frei machst. Dafür hast du deine Leute in den Abteilungen, die den Weg frei halten, damit du lang marschieren kannst und sagen kannst, in die Richtung laufen wir jetzt gemeinsam.
Genau, so ist das Ziel und da sind wir auf einem guten Weg. Aber ja, der Weg ist das Ziel und das ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon.
Ja, es ist halt ein Marathon. Man muss halt langen Atem beweisen, Geduld haben und halt auch Kraft tanken zwischendurch, um zu sagen, okay, jetzt kommt die nächste Etappe, Attacke. Und da wäre direkt jetzt nur meine, ich guck mal eben ganz kurz auf die Uhr, meine letzte Frage schon fast. Was würdest du anderen Firmen, Freizeitunternehmen als Tipp mitgeben, die junge Generation, die jetzt in so einer ähnlichen Situation ist wie du, man rutscht jetzt in diese neue Rolle rein? Ich meine, gut, du bist Familie. Natürlich ist das jetzt nicht neu im Sinne von, huch, jetzt bin ich seit einem Monat hier, was ist das hier eigentlich? Was ist eine Achterbahn und wer ist Gerstlauer? Sondern für dich ist das ja schon bekannt, aber trotzdem hast du ja auf der einen Seite dieses Ding, du bist Teil der Familie, du bist jetzt aber auch eine neue Führungskraft, wahrscheinlich Kulturwechsel, wahrscheinlich auch Herausforderungen so auf dem Weg. Was würdest du anderen Leuten in deiner Position da draußen als Tipps mitgeben, damit so ein Wechsel und so ein Einstand gut funktioniert?
Also ist natürlich sehr individuell abhängig auch, wie die Generation ticken. Also es gibt meiner Ansicht nach Familienunternehmen, auch in unserer Branche, wo das sehr gut klappt zwischen den Generationen. Es gibt aber auch Unternehmen, die ihre Schwierigkeiten haben, mit welchen Gründen auch immer dahinter stecken. Und das Thema Kommunikation ist meiner Ansicht nach ganz wichtig. Einmal natürlich in dem Fall mit seinen Eltern oder mit der anderen Generation, aber auch mit den Mitarbeitern. Und sich nicht alles zu Herzen nehmen. Und das, was, denke ich mal, auch vielen hilft, ist eben, sich vielleicht noch von außerhalb einen Mentor zu suchen oder eine Ansprechperson, die emotional komplett raus ist, wo man sich einfach noch mal eine weitere Meinung einholen kann oder eine Einschätzung und sich einfach auch mal ja die Sachen von der Seele reden kann, die einen belasten. Weil das ist dann natürlich häufig in dem Freundeskreis, den man als junger Mensch hat, wo der Freundeskreis eher dafür da war, sich die Freizeit zu vertreiben, aber dann natürlich die Ansichten sich verschieden entwickeln, weil der eine dann noch nicht ganz genau weiß, was er in seinem Leben macht, der andere hat dann vielleicht eine Angestelltenposition und als Führungskraft oder dann auch Unternehmer ist das Verhalten und sind die Gedanken natürlich anders und wenn man sich da Gleichgesinnte sucht, mit denen man sprechen kann und auch mitkriegt, dass bei anderen die Schmerzen auch sind, also dass man nicht alleine ist mit dem Problem, die man hat, das hilft dann auch häufig, dann eben mit den Sachen, die man hier selber hat, dann klarzukommen und letztendlich gibt's immer einen Weg, man muss drüber sprechen und ich habe die Erfahrung gesammelt, dass keiner böswillig was wollte, sondern dass eigentlich alle das gleiche Ziel vor Augen haben oder ein sehr ähnliches Ziel, das muss man natürlich vorgeben, aber dann auch alle für dich sind zu helfen, aber nur der Weg dahin eben Probleme gibt und da ist Kommunikation der Schlüssel zum Ziel.
Das ist, ach, es ist so ein lapidarer Satz, ne? Communication is key, aber jedes Mal, wenn irgendwas in die Books geht, dann ist es eigentlich immer darauf zurückzuführen, dass das wahrscheinlich nicht gut geglückt ist.
Genau. Man muss natürlich schauen, dass man nicht jeden Tag 5 Meetings nur hat, sondern auch noch zum Arbeiten kommt, in Anführungsstrichen. Also da muss man einen guten Mittelweg finden, aber ja, proaktiv kommunizieren. Also sich Gedanken machen, ich habe jetzt hier eine Umstellung oder die und die Situation ist es, zu welchem Problem kann das führen? Und sich da einmal kurz Gedanken drüber zu machen und dann vielleicht proaktiv zu sprechen und zu sagen, so, ich strukturiere hier jetzt zwar um, aber es hat nicht das Ziel, dass du irgendwann weg bist, sondern es hat das Ziel, dass du mehr am Gast arbeiten kannst, was auch immer. Das sind ja so lapidare Sachen oder Ängste, die dann Mitarbeiter haben, aber dass man das einfach proaktiv anspricht und sagt, so, ich will, dass es für uns alle besser wird und möchte jetzt hier nicht gegen einen arbeiten, sondern eigentlich wollen wir alle zusammenarbeiten.
Eigentlich wollen wir alle zusammenarbeiten. Ich glaube, besser kann man so ein Gespräch nicht abschließen. Patrick, dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich drücke euch noch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel, das ist kein Deutsch, drücke euch noch ganz, ganz doll die Daumen, dass das, ich gucke gerade aus dem Fenster hier, es zieht sich gerade wieder zu, vielleicht einfach noch im Sommer mal wieder aufklärt und die Leute hier alle in Massen hinströmen. Ich kann euch allen da draußen auch nur raten, wirft mal einen Blick hier rüber, weil hier verändert sich super viel und das, was du gerade gesagt hast, ist auch das, was ich von außen zumindest immer so wahrgenommen habe, dass hier gerade ein sehr spannender Umbruch stattfindet, aber im Umbruch nicht im Sinne von, hier werden alte Köpfe abgeschlagen, sondern hier wird geguckt, dass alle zusammen dieses gemeinsame Ziel irgendwie erreichen, um am Ende aber auch mehr Zeit für die Gäste zu haben, weil das ist im Endeffekt das, was wir ja machen wollen, ne? Viel Zeit für unsere Gäste haben, die viel Zeit mit uns verschwenden, vielleicht nicht, aber verbringen.
Genau. Ja, vielen Dank für das freundliche Gespräch. Hat mich sehr über die Einladung auch gefreut oder über das Erstgespräch, was wir in Berlin geführt haben auf der Connex. Und ja, kann das nur zurückgeben. Wünsche dir auch viel Erfolg für die Zukunft und wir werden uns bestimmt noch häufiger wiedersehen.
Ich denke auch. An dieser Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön an Patrick für seine Zeit und auch, dass wir danach noch so einen großen Rundgang gegangen sind. Wir sind natürlich auch die neue Achterbahn gefahren von Art Engineering, ein Kinder-Shuttle-Boomerang-Coaster, wirklich eine sehr, sehr süße Anlage mit absolut niedlicher Thematisierung und ganz, ganz viel Humor auch hier wieder. Wir sind auch viel Backstage gelaufen und man hat so ein bisschen gezeigt, wie man sich hinter den Kulissen verändert hat. Das finde ich persönlich immer am spannendsten. Natürlich sind Fahrgeschäfte cool, keine Frage, auch wenn es halt so neue Innovationen sind, gerade auch von Art Engineering, die ja auch wirklich viel gerade so in Neuentwicklung reinstecken, aber all das, was ich zum Beispiel in der Gastronomie oder im Retail-Bereich gesehen habe, das war wirklich cool. Ja, also man redet hier von neuen Prozessen, die in der Lagerhaltung entstanden sind, wodurch vielleicht auch neue bauliche Veränderungen gekommen sind, die dann aber auch wieder zu neuen Problemen, aber auch dann wieder zu noch viel besseren Lösungen geführt haben. Und ihr habt vielleicht einen Namen vorhin gehört, Petra Steiger. Petra Steiger, die war ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Die Petra Steiger hat ja unter anderem für den Europapark recht lange im Bereich Reinigung, Cleaning, Housekeeping gearbeitet und hat dort die Abteilungen mitgeleitet und zuletzt auch mit Meyer Entertainment zusammen das Projekt I-55, das Riesenrad, mitgeführt und ist jetzt seit einigen Jahren im Potspark und leitet dort den F&B-Bereich. Und es war schön, sie mal wieder zu sehen, denn ich glaube, ich habe mit Petra ein ganz, ganz gutes Verständnis darüber, wie Effizienz und wie Prozesse funktionieren. Und das war ein richtiger Nerd-Talk, als wir dann über diese ganzen Kühlketten, HACCP-Sachen da gesprochen haben. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug. Also auch liebe Grüße nochmal an Petra und auch danke an dich für deine Zeit. Wenn ihr da draußen jetzt euch fragt, so Mensch, dieser Potspark, was ist das, was kann das? Dann schaut doch gerne einfach mal natürlich auf deren Webseite vorbei. Das ist aber natürlich nicht so sinnvoll, wenn man wissen möchte, was geht hinter den Kulissen vor. Dann schaut doch einfach mal auch auf LinkedIn, denn der Patrick Pott ist, wie auch schon erwähnt, dort sehr aktiv und teilt auch die ganzen Geschichten und die ganzen Bewegungen, die sich rund um den Park und seine Person tun. Und ansonsten würde ich euch sagen, schaut einfach mal selber vorbei. Der Potspark ist wirklich eine sehr schöne, fantastische Anlage mit einem sehr, sehr eigenwilligen Charme und eigenwillig meine ich hier im absolut positivsten Sinne. Deswegen einfach mal vorbeischauen und wenn ihr denkt, so, boah, pff, nur dafür, ja mein Gott, also in der Richtung passiert ja noch viel mehr hier in der Umgebung, dann kommt mal vorbei. Ich bin jetzt auch spannenderweise auf dem Weg nach Hannover dann mal dran vorbeigefahren, das hat sich dann ganz gut ergeben und ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen und das ist, glaube ich, dann auch der beste Zeitpunkt abzuspringen und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn du noch Fragen hast, Kritik, Anregungen, Wünsche, wie auch immer, schreib mir eine E-Mail gerne an contact@stefanburian.com, gerne auch über Instagram @howtofreizeitpark und wenn du wissen möchtest, was ist eigentlich ein Stefan Burian und was tut er so? www.stefanburian.com. Besten Dank und euch eine fantastische Zeit.